Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der 39. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der 38. Folge habe ich mit Professor Roman Sandgruber von der Johannes Kepler Universität über die Entstehung und die Geschichte des Geldes gesprochen. Heute darf ich den bekanntesten Wirtschaftshistoriker Österreichs zum zweiten Teil unseres Gesprächs begrüßen. Und heute geht es um die Entstehung des Euro. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Herzlich willkommen, ich freue mich.
Herr Professor, seit knapp einem Vierteljahrhundert zahlen wir Europäer mit dem Euro. Also junge Menschen unter 25 kennen nur noch diese Währung. Gab es eigentlich früher schon etwas so Ähnliches wie eine europäische Währung?
Man hat immer wieder versucht, quasi die, sozusagen Europa auf ein gemeinsames Münzsystem umzustellen oder hinzubringen, weil es natürlich gewisse Vorteile hat, weil das Umrechnen in Wechselkurse war nicht nur umständlich, sondern eben für die Unternehmen auch risikoreich. Also weil man also immer damit also eigentlich rechnen musste, dass sich die Wechselkurse verändern und man muss sich dagegen absichern. Daher versucht man größere oder möglichst weitreichende Einheiten und Zusammenschlüsse zu finden. Einer dieser Vorläufer war die Lateinische Münzunion im 19. Jahrhundert, die von Frankreich ausgehend geschaffen wurde, also wo man also versucht hat, verschiedene Länder auf ein gemeinsames Münzsystem hinzubringen. Es haben natürlich viel zu wenige mitgetan. Also, und sich dann auch nicht dran gehalten an diese gemeinsamen Münz, diesen gemeinsamen Münzfuß. Aber es ist dich immer wieder dann, dass irgendeine Währung eigentlich auch eine gewisse Dominanz erreicht hat.
Also, in Europa war es lange Zeit die D-Mark, glaube ich.
Ja, und vorher war es natürlich das Pfund. Genau. Also das britische Pfund war im späten 19. Jahrhundert die beherrschende Währung. Dann kommt immer stärker auch die D-Mark und natürlich der amerikanische Dollar.
Ja.
Der also das ist Weltwährung, Weltwährung ist, wie lang noch, ist eine andere Frage.
Genau. Die Österreicher, die Älteren unter uns, kennen noch den Schilling. Wenn es ihn noch gäbe, würde er heuer 100 Jahre alt. Wir haben aber jetzt seit 2002 den Euro. Und die Wurzeln des Euro, die liegen ja nicht nur wie die Maastricht-Kriterien, sondern auch die Währung selbst in Maastricht. Wie ist es dazu gekommen, dass es den Euro gibt jetzt?
Also die Wurzeln liegen eigentlich schon also in den 50er und 60er Jahren in der sogenannten europäischen Währungsschlange, wo man also versucht hat, die verschiedenen Währungen, vor allem die in der EU, aneinander mit einem Wechselkursverhältnis zu binden und sie aneinander zu orientieren, hat nicht funktioniert. Also immer wieder ist Italien ausgeschert, sind andere Länder ausgeschert und man hat also eigentlich ständig hat ein Exporteur damit also rechnen müssen, was ist denn das noch wert, das als Zahlungsziel vielleicht von Italien dann für eine gelieferte Ware erhalte. Das war das Problem dieses europäischen also Wirtschaftsverbunds, dass man sich also gegen Unwägbarkeiten ständig mit Versicherungen absichern musste. Also es war sozusagen also daher sicherlich das Bestreben, ja, wir wollen ein gemeinsames Währungssystem, um einfach schneller, effektiver und sicherer agieren zu können und auch stärker zu sein gegenüber anderen Ländern, die also ein vielleicht anderes Geldsystem hatten, nicht nur gegen die USA, sondern auch also gegen lateinamerikanische Länder oder asiatische Länder.
Die Österreicher waren ja zu Beginn dieses Prozesses durchaus skeptisch, was den Euro betrifft, weil der Schilling ja sehr beliebt war. Er war ein Zeichen der Hartwährungspolitik, ähnlich wie in Deutschland die D-Mark. Wie hat sich dann die Einstellung der Österreicher gewandelt und was hat sie dann vom Euro überzeugt?
Ja, der Schilling war ja zu ursprünglich mal auch keine recht beliebte Währung, sondern also in der Zwischenkriegszeit hat man ihn eher zuerst einmal scheel angesehen, dann hat er sich zum Alpendollar hinauf stilisieren können, nach der Weltwirtschaftskrise, wo man also eine starke Austerity-Politik betrieben hat, ist der Schilling zum Inbegriff der Stabilität geworden und nach dem Zweiten Weltkrieg ist man wieder zum Schilling zurückgekehrt. Also einerseits natürlich auch als Zeichen, man gehört nicht mehr zum nationalsozialistischen Großdeutschen Reich, sondern ist wieder ein selbstständiges Österreich und knüpfen wieder an die Vorkriegszeit an. Und allmählich konnte auch der Schilling Vertrauen gewinnen. Es war in den späten 40er Jahren ja noch gar nicht so der Fall. Da ist ja wieder der Schilling also eine inflationsgefährdete Währung gewesen und erst ab den 50er Jahren fängt das an und dann geht die Wahlwerbung auch also in die Richtung überall. Also die ÖVP hat sehr stark mit ihrem Finanzminister Kamitz eben beworben, wir stehen für die Sicherheit des Schillings und man hat also mit Schilling-Plakaten geworben und hat allmählich ein sehr inniges Verhältnis der Österreicher zum Schilling erreichen können. Und in den 60er und 70er Jahren gilt der Schilling eigentlich als Inbegriff des Wirtschaftswunders. Und das haben die Österreicher auch verinnerlicht. Und dadurch war es schwierig, sie für eine andere Währung eigentlich zu begeistern. Obwohl man also ganz genau gewusst hat, dass der Schilling eigentlich nur ein anderer Name für die D-Mark ist. Denn also er war dann lange Zeit ganz starr an die D-Mark gekettet und hat sich eingespielt. Also ein Schilling ist
eine Mark 7 Schilling, ja.
Ja, ja.
Ja.
Und dadurch war eigentlich der Übergang vom Schilling zur neuen Währung des Euro eigentlich gar keine wesentliche Veränderung, außer dass man in wichtigen Tourismusländern nicht mehr umwechseln musste und dass die Exporteure und Importeure gegen Währungsrisiken aus dem Euroraum abgesichert waren und der Euro auch gegenüber den anderen Währungen eine relativ gesicherte Stellung hatte gegen den Dollar. Ist er natürlich immer lange Zeit immer stark geschwankt.
Mhm. Wer waren denn aus Ihrer Sicht die treibenden Kräfte für die Umsetzung des Euro, der gemeinsamen Währung in Europa?
Ja, es waren also natürlich im Wesentlichen die Exporteure, die also an einer Stabilität interessiert waren. Die waren also am Euro als Weltwährung interessiert. Das andere war natürlich auch, dass man sich vom Euro größere Stabilität erhofft hat, wobei natürlich da die Skepsis immer groß war, weil man da natürlich also gesagt hat, ja, Italien hat also eine sehr schwache Währung immer gehabt und auch Frankreich war also sozusagen in seiner Währungspolitik eher nicht hartwährungsorientiert. Daher, da kommt die Skepsis, sowohl in Deutschland, aber noch stärker vielleicht auch in Österreich, die also ein bisschen also auch unterfüttert war von einem Österreich-Bewusstsein, dass sozusagen Österreichs Eigenständigkeit bis hin zu Österreichs Neutralität vielleicht damit untergraben werden würde oder untergehen würde. Das heißt, das war dieselbe Skepsis, die gegenüber dem EU-Beitritt bestanden hat, war dann natürlich auch gegen den Euro-Beitritt.
Ist klar.
Die Maastricht-Kriterien haben natürlich da geholfen, ein gewisses Vertrauen in die Währung zu schaffen.
Mhm. Was sind denn rein technisch gesehen die größten Herausforderungen, wenn man eine gemeinsame Währung schafft?
Ja, die größte Herausforderung ist, dass sich alle an die Regeln halten. Dass alle also in den Regeln mit, und das ist ja nicht leicht durchzusetzen. Siehe also Budgetstabilität, die natürlich dann wichtig wäre, um für eben die Stabilität der Währung auch garantieren zu können, dass man sich also auch an die Regeln hält, nicht nebenher Geld schöpfen auf geheime Weise zu können etc. Also das sind die Herausforderungen für eine gemeinsame Währung, und ist ja dann nicht mehr dieser Ausweg in eine Hyperinflation durch Geldentwertung und Geldschöpfung flüchten zu können, ist ja nicht mehr so leicht möglich.
Der 1 Euro an 13,7603 Schilling. Wie kam man zu diesen Wechselkursen, dass man das praktisch einheitlich umsetzen konnte?
Ja, das ist ein künstlich errechneter Wert, den man also eben dann aus einem quasi längeren Zeitraum herausgerechnet hat, wie war der Kurs der österreichischen Währung, des Schillings zur D-Mark und zu dem Bündel an Währungen, die also dann im Euro zusammengeschlossen werden sollten. Also da hat man dann also einen fiktiven Wechselkurs errechnet, wobei die Diskussion, was soll das Verhältnis höher oder niedriger sein, also das hat also für jeweils unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Bedeutung gehabt, wie also diese Zahl errechnet wurde. Das andere war natürlich auch die Diskussion, welchen Namen soll man dieser neuen Währung geben, wo ja Verschiedenstes auch in Betracht gezogen wurde. Das eigentlich ursprünglich war EQ. EQ, also das also schon auch länger als das Name.
Eine Verrechnungseinheit hat es schon gegeben. Ne? Ja? Als Verrechnungseinheit hat es schon gegeben.
Ja?
European Currency Unit.
Ja? Ja. Und also, EQ war ja auch, wäre auch für Österreich nicht so fremd gewesen. Escudo ist ja Schilling. In einer anderen Art. Also das heißt, man hat also über EQ diskutiert. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer dann tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, Euro zu wählen. Aber es ist halt sozusagen ein Begriff, der in alle Sprachen, die da beteiligt sind, leicht transformierbar war. Mhm. Und damit gibt es einen Sinn und gab es einen Sinn, diesen an sich sozusagen also nicht sehr einfallsreichen Namen zu wählen. Aber es steht für eine europäische Einheit, und er steht natürlich auch für die Möglichkeit, das in verschiedenen Sprachen entsprechend ausdrücken zu können. Mhm. Niemand braucht sich übervorteilt fühlen.
Der Euro war ja ein Projekt, das von vielen Seiten sehr skeptisch gesehen worden ist. Ich war vor Einführung in Princeton bei einer Tagung mit österreichischer Beteiligung, wo sämtliche Wirtschaftswissenschaftler aus Amerika gemeint haben, der Euro, das wird eine Totgeburt, das wird sich nie ausgehen. Jetzt gibt es ihn doch schon mehr als 20 Jahre. War das aus Ihrer Sicht Unwissenheit der Kollegen in den USA, oder war das einfach auch eine Abwehrhaltung, wenn man den Dollar als Weltwährung nicht in Gefahr bringen wollte?
Mag das eine sein, dass manche also eben sagen, ja, was soll eine zweite starke Währung, oder wird das überhaupt eine starke Währung neben dem Dollar? Das zweite war natürlich Erfahrungen, die man aus der Geschichte gehabt hat, mit eben vor allem mit der lateinischen Münzunion, die also 40 oder 50 Jahre höchstens gehalten hat und dann kläglich gescheitert ist. Also dass eigentlich niemand an die Selbstbindung der Länder, die dem Euro beitreten, glauben wollte. Und das dritte mag vielleicht auch gewesen sein, dass man also eben nicht glauben konnte, dass das als eine langfristige Chance ist, dass es vielleicht günstiger wäre, sich ganz dem Dollar anzuschließen oder was weiß ich. Mhm. Also, und überhaupt eine Weltwährung anzustreben. Also, je mehr man in die Gegenwart kommt, umso illusionärer erscheint das wieder.
Mhm. Wenn man sich das internationale Währungssystem ansieht, der Dollar ist nach wie vor die stärkste Währung, aber der Yuan aus China wird immer stärker und gerade die asiatischen Länder wollen sich nicht mehr so stark an den Dollar binden. Welche Stellenwert hat denn aus Ihrer Sicht der Euro im internationalen Währungssystem?
Interessanterweise eben einen schlechteren, als er ihm zukommen würde. Denn also Europa ist ja doch eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Zusammengenommen ist es doch weit stärker als China. Mhm. Aber in die einzelnen Staaten zersplittert erscheint es natürlich sehr viel schwächer als China. Also bevölkerungsmäßig ist natürlich China inzwischen nicht mehr einzuholen. Und damit scheint natürlich also Europa innerhalb der Weltwährungsblöcke also immer bedrängter. Das ist einerseits die sehr starke Währungsmacht USA und da kommen andererseits die zunehmend stärker werdenden bevölkerungsstarken Mächte, China voran, aber Indien natürlich auch die, und vielleicht sogar auch Indonesien. Es kommen ja immer wieder auch neue Länder in diesem Kreis hinzu, die also wirtschaftlich und potenziell stark sind und stark sein können.
Mhm. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für den Euro in den nächsten Jahren? Ist es diese drohende Abstufung im internationalen Wirtschaftsgeschäft, dass Europa nicht nur als Kontinent, sondern auch seine Währung bedroht?
Natürlich, Europa ist sozusagen also natürlich ein Kontinent oder eine Region, die einen ungeheuren wirtschaftlichen Erfolg hatte im 19. Jahrhundert, auch noch im 20. Jahrhundert, aber diesen Erfolg jetzt mit vielen anderen teilen muss, wo man vielleicht vor 50 Jahren noch gar nicht damit gerechnet hat. Vor 50 Jahren hat noch niemand eigentlich China wirklich im Radar gehabt als große Weltmacht im wirtschaftlichen Sinn. Also da, und bei Indien zweifeln immer noch viele, ob es also tatsächlich also dann die Macht sein wird, die es bevölkerungsmäßig inzwischen verkörpert. Und bei Afrika sollte sich das jemals aus den vielen Staaten in eine Einheit zusammenfinden, ist das also heute noch völlig unsicher, was da draus wird.
Ist klar. Wenn man sich jetzt die Entwicklung der Währungen anschaut und die Entwicklung des Geldes, dann sieht man zum Beispiel in Skandinavien, dass dort niemand mehr mit Bargeld zahlt. Das läuft alles über Karte und Handy und übers Internet. Stellt sich die Frage, welchen Stellenwert haben Währungen heutzutage überhaupt noch und wie wird sich das System aus Ihrer Sicht entwickeln?
Ja, die Währung als solches gibt es ja auch in Skandinavien. Auch man zahlt halt ein anderes Zahlungsmittel, aber man zahlt in Skandinavien auch mit entweder Kronen oder mit Euro oder mit Dollar. Also das heißt, die Währungen sind immer noch da. Das Zahlungsmittel hat sich geändert und man zahlt also sehr viel inzwischen bargeldlos. Bin eher skeptisch, ob das Bargeld völlig verschwinden kann, halte das vielleicht sogar für problematisch, denn was ist bei einem großen Stromausfall, dann, und der nicht nur 10 Minuten oder eine Stunde dauert, sondern vielleicht 3-4 Tage, das ist auch für unser System wäre das bedrohlich und auch, da ist noch gar nicht sehr viel an sozusagen also bargeldlosem Zahlungsverkehr. Also insofern wird immer ein Rest, glaube ich, bleiben müssen oder bleiben sollen, der also mit Bargeld abgewickelt wird. Aber man kann sich täuschen.
Ist klar. das klassische Währungsmonopol haben ja in den meisten Ländern die Staaten, also Geld zu drucken quasi, oder die Europäische Zentralbank in Europa. Gleichzeitig entwickelt sich eine Art Parallelmarkt mit Zahlungsmitteln wie zum Beispiel Bitcoin und andere Kryptowährungen unter Anführungszeichen. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wird der Staat als Währungsmonopolist hier abgelöst?
Ich sehe es mit großem Unbehagen, aber vielleicht bin ich dafür auch zu alt. Also ich habe keinen Bezug zu Bitcoin und mir ist das Modell zu unsicher. Wie, nicht, dass es gefälscht werden kann, sondern dass es wieder plötzlich verschwindet. Und dann, was ist dann mit den Einlagen? Und die Kurse, die Bitcoin fährt, sind ja bedrohlich. Also dieses Auf und Ab, das also Spekulanten Tür und Tor öffnet. Also mir ist es unheimlich. Aber es ist natürlich etwas, was auch wieder viel erleichtern könnte. Und es ist natürlich auch eine Loslösung von den Einzelstaaten als Währungshüter. Also es wäre potenziell ein internationales Zahlungsmittel, aber es müsste auch vertrauensvoll abgesichert sein.
Die EZB arbeitet ja an einem digitalen Euro. Ist das aus Ihrer Sicht eine Alternative zu diesen Kryptoassets?
Ich weiß nicht, was ein digitaler Euro den Unterschied machen sollte zum schon existierenden Euro. Der kann ja nur eigentlich am Euro gebunden sein, der digitale Euro. Der Euro als solches ist ja zumindest momentan noch eine starke Währung. Und der eben durch das Vertrauen an diese Staaten abgesichert ist. Also, und ich vertraue bei aller Skepsis gegenüber staatlicher Bürokratie natürlich immer noch an die Macht der Staaten und ihre demokratische Legitimation, die also eben auch für die Absicherung der Währung notwendig ist. Denn also der Fetzen Papier oder das Konto auf der Bank, das digital dort liegt, ist ja nichts wert. Wert ist nur die dahinterstehende Absicherung. Diese Absicherung hat man also endlich über die Zeit hinweg durch verschiedene Maßnahmen versucht, mit Edelmetall, mit Getreide. Heute ist es vor allem Vertrauen. An Geld muss man glauben. Geld muss gelten.
Da sind wir bei einem Punkt, als Mario Draghi gesagt hat, wir machen alles, was notwendig ist, als der Euro unter Druck gekommen ist. Und damals hat eben die Europäische Zentralbank quasi angefangen, wieder Geld zu drucken, indem sie einfach Staatsanleihen gekauft hat und damit das Geldvermögen, das im Umlauf war, erhöht hat. Gleichzeitig war das eine riskante Sache, wie man jetzt gesehen hat, weil es natürlich sehr stark inflationstreibend.
Die Geldpolitik ist immer ein Weg, wo man einen Mittelweg finden muss, dass eben einerseits die Wirtschaft nicht totgespart wird, sondern dass also eben also die Geldversorgung funktioniert und eben mit Liquidität eben geschaffen wird und andererseits, dass es also nicht zu viel wird, dass man also in die Inflation abgleitet und Inflation kann aus einer schleichenden Sache sehr schnell eine galoppierende werden. Und dann ist es nicht mehr kontrollierbar. Dann ist es plötzlich, wenn die Menschen den Glauben, das Vertrauen an das Geld verlieren, dann ist es nicht mehr, auch für eine Notenbank, nicht mehr kontrollierbar. Und dann muss man einen ganz drastischen Schnitt machen, wie wir es schon einige Male erlebt haben, also etwa nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das geht halt auch nur sehr gewaltsam.
Mhm. Eine Weltwährung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aus Ihrer Sicht eher unrealistisch.
Unter momentanen Bedingungen ist es sicher unrealistisch. Mhm. Genauso wie eine Weltwirtschaftseinheit momentan noch völlig unrealistisch ist. Und ein gemeinsames Vorgehen der internationalen Staatenwelt bei vielen wirtschaftlichen Problemen also momentan noch nicht funktioniert und vielleicht auch nie funktionieren wird.
Ja, man sieht das
bei den Klimakonferenzen, man sieht das bei vielen, dass das sehr, sehr schwierig ist.
Ja. Und wenn man sich anschaut, es ist ja eher eine Deglobalisierung festzustellen, dass man sich eher wieder abschottet als nationaler Markt.
Ja, weil also natürlich die einzelnen Volkswirtschaften und Großräume sich unterschiedlich entwickeln und natürlich auch ihre unterschiedlichen Entwicklungschancen wahrnehmen wollen und die also da eher dann da nach Emanzipation streben, um sich nicht zu verbauen oder verbauen lassen.
Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, für die zweite Reise in die Geschichte der Währungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch bei der 40. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben wieder dabei. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.